Du achtest auf deinen Schlaf, deine Ernährung und deine Routinen. Und dennoch kommst du nicht richtig in deine Kraft, dir fehlt der Fokus und du hast das Gefühl, trotz allem Einsatz nicht so voranzukommen, wie du möchtest. Genau hier setzt Lilac Quantum Tech an. Mit konzentrierter, natürlicher Quantenenergie und stärkenden Frequenzen, wissenschaftlich belegt in über 40 placebo-kontrollierten Studien. Die Produkte von Lilac Quantum Tech stärken dein Biofeld, fördern schnelle Regeneration, mentale Klarheit und Vitalität und harmonisieren zugleich die Effekte von Elektrosmog. Und das Beste, sie lassen sich ganz einfach in deinen Alltag integrieren, ob im Beruf, im Familienleben, auf Reisen oder im Training. Entdecke jetzt Quantentechnologie der neuen Generation auf lilac.de und sichere dir mit dem Code BiohackingPraxis 25% Rabatt.
Willkommen in der Biohacking-Praxis. Hol dir hier Woche für Woche die besten Tipps für dein besseres Leben, für deine Gesundheit und für deine Performance.
Und zwar von Biohacking-Profi Andreas Breitfeld.
Und von Biohacking-Kolumnist Stefan Wagner.
Bevor wir starten, ganz schnell, die Tipps und Anregungen aus der Biohacking-Praxis verstehen Sie bitte nicht als medizinische Ratschläge, allein schon, weil wir keine Ärzte sind. Ende des Disclaimers, gehen wir's an.
Hallo Andreas.
Hallo lieber Stefan.
So, wir werden heute wissenschaftlich, aber hoffentlich nicht zu wissenschaftlich. Mir geht's urdrum, mir ist das total wichtig, dass Biohacking in seiner rationalsten Form wahrgenommen wird. Das habe ich jetzt ein bisschen blöd formuliert. Eigentlich als das wahrgenommen wird, was es ist, nämlich nicht irgendein Wildwest herumoptimieren, sondern als etwas, wo Menschen sehr bewusst und sehr wissenschaftsbasiert sich damit beschäftigen, wie sie ihrem Körper, ihrem Geist und ihrer Seele was Gutes tun können. Habe ich das schön gesagt?
Das ist großartig.
Gut, und deswegen sind professionelle Biohacker wie du und Hobby-Biohacker wie ich immer wieder ein bisschen auch auf Plattformen unterwegs, wie auf PubMed zum Beispiel, und schauen sich da mal was an. Ich glaube, du hast sogar so Alerts eingerichtet, um dich da informieren zu lassen. Das ist aber, glaube ich, Teil deines Alltagsjobs.
Ja, beziehungsweise Teil eines Alltagsjobs ist, da reinzuschauen. Den Alert kann sich ja jeder einrichten. Das kostet ja per se nochmal nichts. Zeit fängt es an zu kosten, wenn man dann tatsächlich die ganzen Newsfeeds auch liest. Aber ja, nee, ja. Tatsächlich vereinfacht gesagt, natürlich ist Biohacking auch immer so ein bisschen Wildwesten, und natürlich gibt's im Biohacking, zumindest so wie es ich betreiben darf oder vielleicht sogar auch ich betreiben muss, natürlich immer wieder neues Zeug, was irgendwie reinkommt. Und wenn dich der fünfte Kunde auf irgendein Peptid angesprochen hat, das du selber noch nicht ausprobiert hast, wirst du wahrscheinlich gezwungen sein, irgendwie zu schauen, wo kriege ich das, selbst wenn die Quelle nicht super ist, und das dann mal zu testen, weil wenn das jetzt heißt, plötzlich gibt's Ausdauersport in der Spritze und du hast davon keine Ahnung und weißt nicht, wie sich's anfühlt, dann wird's irgendwann blöd. Das heißt, ja, ich habe durchaus auch diesen experimentellen Teil. Ja, ich nehme dann auch immer wieder selber an Studien teil und probiere Dinge aus. Stichwort Lilac, da kommen wir später mal irgendwann in der Episode drauf. Also es passieren da schon immer wieder auch ganz arge Sachen, die dann auch so ein bisschen am Rande des wissenschaftlichen Spektrums sind. Aber letzten Endes ist das, was ich sage oder wo ich behaupten würde, es ist die Essenz des Biohackings. Und ich hab's gleich, musst nicht atmen, mein lieber Freund. Schon die Suche nach der menschlichen Bedienungsanleitung. Und die ist halt studienbasierend. Und das ist das, worum es halt auch wirklich geht.
Das Thema bei den Studien, also ich habe jetzt natürlich meine CO2-Toleranz nur versucht, ein bisschen auszutesten. Hm. Die Sache, um die es ja geht bei den Studien, ist ja oft, und das übersehen die Leute ja in den meisten Fällen, es geht ja nicht um 100%, die da Ergebnisse sind, sondern bei, ich weiß nicht, 74% der Probanden ist das und das rausgekommen. 26% gibt's aber auch noch. Und das heißt, so ein Studienthema ist ja immer auch ein Hantieren mit Wahrscheinlichkeiten, ein Verschieben auch der individuellen Wahrscheinlichkeiten für einen selber.
Genau, und es ist natürlich auch so, dass die verkürzten Studienergebnisse, die wir teilweise auf Instagram oder sowas publiziert bekommen. Das ist teilweise ganz schön lustig, weil es gibt ja immer wieder auch Fälle, da kommt eine andere Zusammenfassung einer Studie raus, als eigentlich die Studie besagt hätte, oder irgendwas wird komisch gewichtet, nur weil es halt zufälligerweise im Zeitgeist opportun erscheint.
Ja,
das
ja,
heißt,
ja.
Grundsätzlich geht es mir schon so, wenn ich irgend so ein Alert bekomme und dann sehe ich, okay, da oder da hat dieses oder jenes Medium was gesagt und ich halte das jetzt für wirklich tiefgreifend, dann mache ich mir tatsächlich auch die Mühe und lese das Ding mal komplett durch. Oder,
das ist aber heftig.
Muss man jetzt fairerweise sagen, was natürlich jetzt in Zeiten der künstlichen Intelligenz auch vorkommt, ich lade das Ding einfach nochmal wo rein und sage, gib mir nochmal die Key-Passagen.
Ja, ja.
Also da kann man schon viel machen, aber letzten Endes ist es so, das, was wir, glaube ich, heute tun sollten, ist einerseits ein bisschen was auspacken, was ich spannend finde, und auf der anderen Seite vielleicht auch mal diese 10 Punkte zum Thema Studiendesign, aber wahrscheinlich sind es nur 7, wenn ich darüber nachdenke, rausgreifen und sagen, okay, worauf kann man so achten, ob jetzt das eine Studie ist oder ob es jetzt irgendwas ist, was
ein PR-Instrument.
Was jetzt der Peter in der Küche gemacht hat.
Ja, also apropos Peter, lustigerweise tatsächlich, es gibt in Österreich den Fall des Peter Hochecker. Das ist ein PR-Profi, der lange Zeit in den höchsten Kreisen der österreichischen Politik, in den Hinterzimmern mit denen sehr viel zu tun gehabt hat und der wirklich PR in Österreich relativ neu erfunden hat vor einigen Jahren und Jahrzehnten. Und der hat jetzt, der hat jetzt so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert in mehreren ausführlichen Podcasts und in einem Interview, in einem Buch auch, das er geschrieben hat. Und da war eine Sache dabei, die uns wahrscheinlich interessieren wird. Einer seiner Kunden war Ovomaltine und ein anderer Kunde war die Zeckenschutzimpfung. Und er hat beiden Kunden vorgeschlagen, wir machen jetzt mit Wissenschaftlern Studien und sagen denen, was dabei rauskommen soll. Also bei Ovomaltine war das Ergebnis, das rauskommen sollte, das ist irgendwie das gesunde Frühstücksding. Und bei der Zeckenschutzimpfung haben sie jedes Jahr herausgebracht dann die Zahl der Menschenleben, die durch die Zeckenschutzimpfung gerettet wurden. Die haben das also quasi als PR-Tool bestellt, sehr schlau. Wahnsinnig skrupellos natürlich, aber ich glaube, der Peter Hochecker wird nicht der Einzige sein, der damit gearbeitet hat. Deswegen zahlt es sich aus, bei diesen Studien immer auch zu schauen, wie wurden sie gefundet, von wem wurden sie durchgeführt, was gibt es dann auch für Interessenskonflikte und so.
Und wenn man das leicht erkennt, dann ist man sowieso noch in einer glücklichen Welt. Es wäre ein wunderbarer Weg, um auf eine zuletzt stattgefundene Pandemie abzuschweifen. Das tun wir jetzt nicht. Wir gehen jetzt bitte in 3 positive Studien rein, beziehungsweise kurz ins Thema Studiendesign.
Ja. Woran erkennt der Herr Breitfeld, dass die Studie, die er sich anschaut, eine richtige ist, eine vertrauenswürdige?
Also, was mag ich? Das eine ist, ich mag eine vernünftige Studiendauer. Das ist aber jetzt noch nicht ganz so relevant. Ich mag definitiv...
Was heißt Dauer?
Das heißt, wie lang wurde eine Studie durchgeführt?
Ja.
Teilweise ist es ja so, dass wenn du sagst, dies oder jenes hat nach 6 Wochen oder nach 8 Wochen oder nach 3 Monaten keine Ergebnisse gebracht, dann könnte es durchaus auch sein, dass irgendjemand ein Interesse daran hatte, dass dies oder jenes keine Ergebnisse gebracht hat. Das heißt, eine vernünftige Laufzeit.
Mhm.
Das kommen wir später dazu. Das kann nämlich ganz schön variieren. Beispiel. Ich glaube, so eine Methusalem-Studie sozusagen ist die finnische Sauna-Studie. Ich glaube, die läuft jetzt seit 70 Jahren.
Mhm.
Das ist signifikant. Und wenn wir jetzt die Infrarotkabinen-Studie nach 4 Wochen publizieren, ist es wahrscheinlich weniger signifikant.
Ja.
Das Thema Kontrollgruppe ist natürlich auch ganz fürchterlich wichtig. Man braucht definitiv eine echte Placebo-Gruppe. Echte Placebo-Gruppe heißt, dass man im Idealfall mit den Probanden wirklich 1:1 das Gleiche abdeckt. Das heißt, die sollen genau das gleiche Prozedere erleben, aber halt ohne oder mit in dem Fall nicht wirkungsfähiger Substanz. Das ist insofern ganz interessant, weil ja wir nach wie vor in der Pharma immer wieder Studien haben, wo die Kontrollgruppe besser geheilt wird als die Pharmagruppe. Deswegen ist es immer schön zu sehen, was ist jetzt der Macht des Gedanken oder was könnte die Macht des Gedanken sein und was ist einfach wirklich der Werkstoff. Dass natürlich doppelblind eine extrem wesentliche Geschichte dabei ist, es sollte auch klar sein. Ich glaube, doppelblind versteht man immer noch am besten, wenn man sich den Studienaufbau von meiner geliebten Telomerlängenstudie aus Israel anschaut. Wenn das Personal mehr oder minder dich in die überbare Sauerstoffkammer begleitet und dir danach Händchen hält und dich fragt, wie es denn war, dann ist es das Gegenteil, weil der da quasi die Emotionen vom Team auch noch auf den Patienten einwirken würden. Das heißt, wir brauchen definitiv eine...
Das würden wir jetzt ein unsauberes Studiendesign
nennen. Das heißt, wir brauchen definitiv eine nicht informierte wissenschaftliche Hilfskraft oder eine nicht informierte Krankenschwester oder was auch immer, die quasi die Interaktion mit den Probanden durchführt. Sonst geht da auch schon wieder ganz viel in die eine oder andere Richtung verloren. Und dann halt nochmal dieses Randomisieren, also wirklich die Teilnehmer rein durch ein Zufallsprinzip in die unterschiedlichen Gruppen einzuteilen und da nicht irgendwie schon mal Vorauswahlen zu treffen. Das mit diesen Vorauswahlen, das ist so ein bisschen Thema. Ich glaube, immer dann, wenn unsere Freunde, die der Auffassung sind, dass der Fleischkonsum ethisch nicht mehr vertretbar ist und für den Untergang der Welt verantwortlich ist und die dann wieder mal sagen, wir müssen jetzt aber auch sicherstellen, dass jeder versteht, Fleisch ist urschädlich, weil den Menschen gibt es seit 4 Wochen und seit 4 Wochen und seit 3 Wochen isst er Fleisch und jetzt geht's ihm schlecht oder so, dann sieht man das da immer ganz schön, wenn dann irgendwie idealerweise diejenigen, die Fleisch in Anführungszeichen essen, dann im besten Fall auch noch rauchen und im besten Fall auch noch sich sonst mit Fastfood am Leben erhalten, weil dann ist die Wirkung
oder von... Oder die das Fleisch halt nicht in der Form essen von Fleisch, sondern halt als Wurst zum Beispiel.
Mit allem, was man sonst noch so reinpacken könnte, ja. 25 Chemikalien.
Aus Massentierhaltung Fleisch und Biofleisch in einen Topf geworfen und so. Da kann man schon sehr schön verfälschen.
Genau. Teilweise glaube ich sogar, man muss ja einfach nur da ein bisschen so, wenn man sich überlegt, wen packe ich da in die Gruppe rein, das kriegt man schon ganz gut gesteuert. Ich meine, wir hatten das ja auch ein schönes Beispiel und dann tun wir was, waren ja beispielsweise auch diese Östrogen- bzw. Progesteron-Studien mit Krankenschwestern in Amerika, wo du irgendwie komplett seltsame Ergebnisse gesehen hast. Und da hast du festgestellt, die einen sind mit dem Radl zur Arbeit gekommen und die anderen nicht. Also, ja. Gut. So, jetzt muss ich ganz kurz niesen und dann machen wir weiter.
Mhm.
Oder nicht?
Warte, niest kurz. Ist bei mir jetzt geklopft und ich muss schauen. Bin gleich da.
Gut, das ist wunderbar. Das passt zu meiner Nase. Was?
So, sorry. So,
macht nichts, alles gut. Es hat ganz gut zu meinen komischen Nasenreaktionen gepasst, insofern.
Passt.
Cool. So, dann würde ich sagen, nach dieser Pause fangen wir an.
Ja, wir haben aufgehört mit,
dass wir jetzt Wir hatten nochmal dieses ganze Thema Studiendesign, ja. Gute, schlechte. Das heißt, ich würde gut. Jetzt tatsächlich mit dem Satz, ich würde sagen, jetzt fangen wir an, wieder anfangen.
Ja. Hast du jetzt alles gesagt, was du sagen wolltest zum Studiendesign und zum Unterscheiden? Oder wären wir dann jetzt sonst, wenn du weiter dich vertiefst, zu einer
Nein.
Universitätsvorlesung?
Nein, wir fangen jetzt an, wir gehen jetzt einfach in die Studie rein, weil gut. Das wird jetzt alles.
Ich möchte gern, dass wir in dieser Folge der Staffel, dass du immer drei Studien vorstellst, die müssen jetzt nicht unbedingt aktuell sein, aber drei, die wir als Eye-Opening bezeichnen könnten. Ja, wo du sagst, aha, schau her, meistens auch Sachen, die dich halt entweder in was total bestärkt haben, in einem aus einer Zweifelssituation gerettet haben oder die dich überrascht und auf neue Pfade gebracht haben.
Schön, dass du mir das jetzt sagst, aber wir werden es versuchen. Nein, die erste Studie, die ich mir rausgesucht habe, dreht sich um Vitamin D, Omega-3 und Bewegung und ist brandaktuell. Die ist in Nature Aging 2025 erschienen. Wir sprechen da von dem sogenannten Do-Health-Trial, der tatsächlich in Europa durchgeführt wurde. Das heißt, wir haben es dann mal nicht mit einer amerikanischen Geschichte zu tun, sondern die Do-Health-Studie ist eine der größten Interventionsstudien zum Thema gesunden Alter, die jemals in Europa durchgeführt worden sind. Das heißt, das ist schon mal schön. Da gab es 2000 Probanden beider Geschlechter, die alle über 70 Jahre alt waren, aus 5 verschiedenen Ländern kamen. Und in der Auswertung, so wie sie bis heute steht, wurden 777 Personen analysiert. Das ist jetzt nicht mega viel, aber es ist zumindest eine Kohorte, wo ich sage, die ist imposant. Das Ziel war es herauszufinden, ob einfache Maßnahmen, in dem Fall täglich 1 Gramm Omega-3-Fettsäuren zu sich zu nehmen, am Tag 2000 internationale Einheiten Vitamin D3 und ein moderates Bewegungsprogramm das biologische Alter beeinflussen können. Jetzt könnte man sagen, das ist jetzt alles schon so ein bisschen an der unteren Dosierungsgrenze festgelegt.
Das
sind wir
ja schon fast in einer Homöopathiestudie.
Aber deswegen ist ja auch das Ergebnis vielleicht nur homöopathisch oder, wie man so schön sagt, signifikant, aber es macht halt keinen Riesenunterschied. Aber das ist ja das, was wir jetzt quasi uns gemeinsam anschauen. Mhm. Also letzten Endes würde ich sagen, wir machen das ganz langweilig. Ich löse erstmal das Ergebnis auf und dann diskutieren wir das Ganze ein bisschen.
Ja.
Also letzten Endes war es so, Studien nach 3 Jahren zeigt es sich, allein Omega-3 verlangsamte das biologische Altern leicht um etwa 2 bis 3 Monate. Das ist schon mal ganz schön. Vitamin D hatte allein keinen Effekt, aber die Kombination aus allen 3 Maßnahmen, also sprich Omega-3, Vitamin D und Bewegung, zeigte den größten Effekt additativ. Da war man dann eher so bei 4 bis 4,5 Monaten. Verjüngung über diese 3 Jahre. Das ist jetzt alles in allem natürlich nicht Wahnsinn, weil wenn du irgendwie 70 Jahre alt bist, sind halt 3 oder 4 Monate biologisches Alter in der Relation schon noch ein bisschen ein Mückenschiss. Aber auf der anderen Seite sieht man, es war niedrig dosiert. Es hat schon ein bisschen was gebracht und davon basierend könnte man natürlich jetzt weiterschauen, was passiert bei den eigentlich sinnvollen 4000 internationalen Einheiten, was passiert bei den eigentlich sinnvollen 2,5 Gramm Omega-3s und so weiter und so fort. Das heißt, wir sehen halt hier jetzt mal, das ist jetzt nicht unbedingt der Jungbrunnen, den wir uns im Garten stellen, aber man sieht, es passiert was.
3 Monate jünger geworden innerhalb der 3 Jahre. Heißt jetzt aber nicht, dass die mit 75 Jahren die Studie begonnen haben und nachher waren sie 74 Jahre und 9 Monate, sondern die waren nach 3 Jahren, waren sie
genau das.
Nicht statt 78 Jahre waren sie 77 Jahre und 9 Monate.
Ja, wobei ich das gar nicht anders verstehen könnte. Also ja, sie
haben schon.
Ja, das merke ich, aber ich kann es nicht nachvollziehen. Also es heißt letzten Endes wurde das biologische Alter geringfügig, also um etwa 2,9 bis 3,8 Monate verlangsamt. Nicht um 3 Jahre, sondern um diese Monate.
Gut.
Genau. Jetzt ist es natürlich so, jetzt haben wir da was gelernt, was uns irgendwie nicht übermäßig weit bringt, aber wir können so ein bisschen was damit machen. Wir können uns jetzt mal das Studiendesign anschauen, weil das ist ja eigentlich auch das, was wir uns so ein bisschen wünschen, dass ihr Lieben da draußen dann auch aus dem Ganzen für andere Sachen, die euch begegnen, mitgibt. Was sind die Stärken? Mhm. Die Laufzeit, 3 Jahre ist cool. Mhm. Die saubere Randomisierung in die unterschiedlichen Gruppen ist super. Mhm. Die Anzahl an Stichproben, also sprich, was man zwischenzeitlich immer wieder gemacht hat, ist gut gemacht. Mhm. Und was halt auch schön ist, ist die Realitätsnähe der Interventionen, die auch im Alltag umsetzbar sind. Das heißt, es ist jetzt schon durchaus was, wo man sagen kann, okay, Bewegung, Omegas und Vitamin D3, das kann man vielen, auch Menschen mit 70 locker noch zumuten. Und insofern ist es gut.
Ja. Was? Aber ist in der Studie angegeben, wie viel Bewegung da gemacht wurde? Sind die, ich weiß nicht, jeden Tag 10 Minuten spaziergegangen oder waren die im Fitnesscenter oder keine Ahnung?
Die Bewegung war, soweit ich es im Kopf habe, selbst verordnet. Das heißt, da redet man wirklich von Spazierengehen.
Also, okay. Also auch das im homöopathischen Spektrum zu verorten, genau. Ebenso wie die beiden anderen Maßnahmen.
Was natürlich auch wahrscheinlich, wenn du das Ganze in der Altersgruppe so extern verordnest, das Sinnvollste ist, wenn du dann einfach sagst, okay, ihr geht's bitte, was weißt du nicht, am Tag eine Stunde spazieren, dann bringst auch Korn um.
Ja, wobei genau. Die Frage ist dann natürlich auch, wie viele Leute machen es dann tatsächlich?
Das ist,
ich habe da in der Familie 1-2 Fälle, wo ich verordne und ich bin nicht ganz sicher, ob meine Autorität reicht.
Aber die melden sich ja auch nicht mehr oder minder freiwillig, um bei einer Studie mitzumachen, sondern die sind durch familiäre Banden, Bandenprobanden.
Ja, sehr gut. Gut, das heißt, was wir jetzt herausnehmen aus dieser Studie ist, ja okay, nicht wahnsinnig geil, aber die Richtung stimmt. Das heißt, die erste Idee, die wir hätten als Biohacker wäre, jetzt drehen wir einfach ein bisschen mehr das rauf, ein bisschen mehr Omega-3 und zwar mal 2,5, ein bisschen mehr Vitamin D und zwar das Doppelte und wahrscheinlich auch ein bisschen mehr Bewegung. Dann hätten wir uns das wahrscheinlich anschauen und dann kann schon sein, dass da die Ergebnisse noch ein bisschen anders ausschauen würden.
Genau. Also insofern, heißt tatsächlich so, dass was du eh schon tust, wenn wir unseren lieben Zuhause Omegas mitbringen und ein bisschen Vitamin D und sagen, jetzt gehen wir mehr spazieren, war es schon richtige Richtung.
Ja.
Noch kurz darauf hingewiesen, es ist natürlich, es gibt auch Schwächen im Studiendesign, die könnte man auch noch erwähnt haben. Das heißt, das eine ist diese epigenetischen Uhren. Wir werden jetzt irgendwann mal eine Episode in nächster Zeit haben zum Thema Altersbestimmung. Die sind halt alle schon irgendwie in meinen Augen noch ein bisschen Also insofern, man weiß es nicht, sie messen halt letzten Endes biochemische Signaturen und keine tatsächlichen Lebensjahre, das muss schon klar sein. Mhm. Wie nennt man es, klinische Endpunkte, also Ableben, Krebs oder Herzinfarkte werden natürlich dadurch nicht beeinflusst, das ist auch klar. Das heißt letzten Endes, wenn jemand, der es eigentlich alles richtig gemacht hat und tolle Ergebnisse gehabt hätte während der 3 Jahre, was in dem Alter halt einfach vorkommen kann, durch einen Herzinfarkt oder sowas ablebt, dann fliegt er halt auch raus.
Ja.
Und das Letzte, diese Confounder, wie man es immer so schön nennt, also sprich diese Rahmenteile sind halt auch nicht kontrolliert, also Ernährung, Schlaf oder Stress, jetzt ist auch klar.
Ja.
Also wenn du da halt... Also grundsätzlich die beste Kohorte für groß angelegte Studien ist ja das Militär.
Weil die immer so gut kontrolliert sind, die Burschen und Mädchen.
Ja, die kriegen mehr oder minder das gleiche Essen, die haben mehr oder minder die gleichen Schlafenszeiten und theoretisch gesehen kannst du ihnen sogar bei der Bewegung relativ genau vorgeben, was sie machen sollen.
Mönche und Nonnen natürlich auch.
Ja. Man ebte heu, nee, ebte beten, meckte man heu. Aber den lassen wir jetzt weg. So, also insofern, da haben wir mal gesehen, vieles von dem, was wir glauben, ist eh gut, aber es macht halt jetzt noch nicht den Riesenaufschwung, aber ich finde, es ist ein super Door-Opener.
Ja, das Thema Studien, wenn du jetzt sagst 3000 Leute und wir wissen nicht genau, wie diese Leute kontrolliert wurden, Eh klar, da kommen wir wahrscheinlich jetzt in einen dieser Bereiche hinein, der Studien so teuer macht, weil jeder Teilnehmer, jede Teilnehmerin muss ja dann auch monitort werden. Und wer macht das? Das muss am Ende ja wahrscheinlich irgendwie händisch passieren. Und das sind Menschen, die das nicht immer kostenlos machen können, sondern summieren sich dann über die Jahre, über die Probandinnen und Probanden, summieren sich halt dann die Kosten.
Genau. Und ja, wie gesagt, das macht das Ganze mühsam, aber wir sind froh, dass es passiert. Sollen wir zur zweiten gehen?
Yes, zweite Studie.
Da geht es jetzt tatsächlich letzten Endes um eins meiner großen Lieblingsthemen im Supplement-Bereich. Also sprich, es geht um NAD Plus und da die Vorstufen davon.
Mhm.
Die Studie hat, glaube ich, die Nahrungsmittelergänzungsindustrie in den letzten Jahren auch ganz gerne mal benutzt. Das ist Igarashi. Igarashi heißt der gute Mann, et al. 22 und Yi et al. 2023, veröffentlicht im NPJ Aging and Mechanism of Disease. Also das ist tatsächlich jetzt nicht unbedingt ein A-Level Magazin, aber es ist alles in Ordnung, das passt sozusagen.
Mhm.
Und was Igarashi letzten Endes rausgefunden hat oder zu überprüfen versucht hat, war die Geschichte, können wir mit NMN den NAD-Plus-Spiegel anheben? Und zweitens, welche Auswirkungen hat ein erhöhter NAD-Plus-Spiegel auf die Gesundheit. Die Grundidee ist ja eigentlich ganz klar und auch bekannt. NMN, also sprich das Nicotinamid-Mononukleotid, diesmal kann ich es aussprechen, ist der klassische Vorläufer von NAD und ist ein Coenzym, das in der Zelle Energieprozesse antreibt.
Mhm.
Und je älter wir werden, wissen wir, sinkt der NAD-Plus-Spiegel ab dem 30. Jahr, alle 10 Jahre 15%. Und deswegen versucht man ja, den NAD-Plus-Spiegel wieder nach oben zu bringen. Wobei der Grund, warum man das tut, ja letzten Endes der ist, dass man eine sehr große Hoffnung hegt, dass durch höhere NAD-Plus-Werte mehr Muskulatur entstehen würde, der Körperfettanteil sinken würde und pipapo.
Und weil das ja eine Folge ist, auch vermutlich von der zusätzlichen Lebensenergie, weil NAD Plus ist ja das, was Energie bedeutet. Und wenn ich jetzt in den Seilen hänge, dann werde ich nicht so viel Lust haben, mich zu bewegen.
Ja, oder? Wobei ich tatsächlich, ich persönlich würde nie auf den Gedanken kommen, wenn ich jetzt NAD Plus Infusionen empfange oder NMN zu mir nehme oder NR, dass ich dadurch irgendwie den Körper von Arnold bekomme, mir reicht es eigentlich völlig aus, dass ich die Konzentrationsfähigkeit von einem halbwegs intelligenten Eichhörnchen habe und meine ADHS ein bisschen unter Kontrolle ist und dass ich einfach mit viel Energie durch den Tag durchkomme. Ich hätte jetzt gesagt, für den Rest musst du die Energie dann halt auch nutzen und was ja, dafür
genau.
tun.
Genau.
Und ja, wir schauen uns das Studiendesign an. Es waren 108 Männer im Alter zwischen 65 und 80 Jahren, also eine relativ kleine Kohorte, auch offensichtlich geschlechtlich relativ vorselektiert. Die Studie war randomisiert und doppelblind, das ist positiv.
Mhm.
Die Intervention war umsetzbar und kostengünstig. Es ging einfach nur um 250 Milligramm NMN täglich über 12 Wochen. Das heißt, auch die Studiendauer mit 3 Monaten ist durchaus überschaubar.
Und 250 Milligramm ist jetzt auch nicht sehr viel.
Und es gab eine Placebo-Kontrollgruppe und im Endeffekt, welche Punkte haben sie kontrolliert? Sie haben die NAD-Plus-Metaboliten im Blut kontrolliert. Das ist das, was man erwartet würde. Sie haben die Griffkraft angeschaut, die Gehgeschwindigkeit und die Körperzusammensetzung. Das heißt, man merkt, sie haben sich da offensichtlich sehr auf körperliche Faktoren festgelegt. Mhm. Und ja, die Ergebnisse sind eigentlich so, wie man erwarten würde. Nichts Überraschendes dabei, was die NAD-Plus-Werte angeht. Die sind signifikant angestiegen.
Mhm.
Das heißt, das ist alles gut. Aber sie haben halt festgestellt, dass es lediglich leichte Verbesserungen im G-Test gegeben hat. Keine Veränderungen in der Muskelkraft, im Fettanteil oder der subjektiv wahrgenommenen Energie Letzteres finde ich spannend oder beziehungsweise ein bisschen irritierend, den Rest eher weniger. Allerdings muss man da halt jetzt sagen, 250 Milligramm, wenn du es nicht sublingual verabreichst, ist auch wieder echt unter der Grenze.
Ja, ja.
Nichtsdestotrotz die Aussage, dass wir damit in der Lage sind, quasi durch die Gabe von NMN denn das Ganze anzuheben, ist schon mal bekräftigt worden. Und dann kam eben die zweite Studie, das ist ja eine Doppelpublikation aus 2023, das war eben jetzt Yeet al. Der hat sich das Ganze ein bisschen, oder der, die das, hat sich das Ganze nochmal ein bisschen jünger angeschaut. 80 Erwachsene, 45 bis 75 Jahre haben wir da. Die Dosis wurde da auf sinnvolle Werte angehoben. Das heißt, es ist eben von 300 bis 900 Milligramm gegangen. Haben das Ganze auch für 60 Tage gemacht. Das heißt, da nochmal eher so eine ganz schnelle Intervention durchgeführt. Haben wieder gesagt, NAD-Plus-Level als Endpunkt, biologisches Alter über die Blutparameter und einen 6-Minuten-G-Test. Die NAD-Plus-Spiegel sind entsprechend nach oben gegangen. Die Gehzeit hat sich leicht verbessert, was auch immer das sein mag. Und tatsächlich, lustigerweise, hat sich das Blut-Bio-Alter, wenn man so sagen möchte, auch stabilisieren lassen.
Okay. Das
heißt letzten Endes, für eine kurze Intervention ist das Ganze spannend.
Kann man das irgendwie auch quantifizieren? Also sind jetzt die NAD-Plus-Spiegel bei den jüngeren Leuten, die mehr NMN zu sich genommen haben, stärker gestiegen als bei den Älteren, die nur 250 Milligramm gekriegt haben? Oder hast du das jetzt nicht beobachtet in der Studie?
Ich habe es nicht beobachtet, es ist auch nicht aufgeschlüsselt. Letzten Endes ist es da tatsächlich so, das Einzige, was rauskommt, ist, je mehr sie gegeben haben, umso höher war der Anstieg. Was eigentlich aber auch ganz logisch ist, weil es ja eigentlich ein biochemischer Prozess ist, der auch kaum andere Regularien hat als die Verfügbarkeit von NMN. Also insofern, das ist eine reine Umwandlungsgeschichte. Es ist jetzt nicht so, wie wenn wir NAD Plus sonst selber bilden wollen, dann, dass wir dann irgendwie 4, 5 Sachen brauchen, das geht da relativ banal. So. Letzten Endes, die Stärken und Schwächen der Studie sind irgendwie eigentlich relativ klar, würde ich sagen. Randomisiert, doppelblind, Placebo kontrolliert auch gut. Objektive Marker wurden verwendet, also sprich, der NAD Plus Spiegel im Blut ist super. Und der G-Test ist auch etwas, wo man einfach sagen kann, wenn die da am Laufband mit höherer Geschwindigkeit gehen können, dann ist das ein Zeichen. Sie haben tatsächlich dadurch, dass sie mit verschiedenen Dosierungen gearbeitet haben, letzten Endes die Dosis-Wirkungsbeziehung schön rausgearbeitet. Das finde ich auch toll, weil es eben auch ein bisschen zeigt, dass halt mehr teilweise schon mehr hilft oder zu wenig halt zu wenig ist. Das finde ich schon schön. Was ist jetzt weniger super? Die Laufzeit ist ein bisschen ein Problem. Die Größe der Kohorte ist ein bisschen ein Problem. Es wurde auch nicht nochmal nachuntersucht, wie lange die Effekte anhalten. Wobei ich realistischerweise sagen würde, halt so lang, bis es verbraucht ist. Also 3 bis 4 Wochen, dann ist die Party eh wieder zu Ende. Aber das haben sie zumindest nicht überprüft.
Ja.
Und letzten Endes, wenn man es so genau anschaut, ist es halt so, es bringt was, solange du supplementierst, aber es bringt halt nichts dauerhaft.
Ja, gut, das überrascht jetzt auch nicht wahnsinnig, weil wenn ich jetzt Magnesium 3 Wochen nehme und dann aufhöre damit, dann wird eine Zeit lang der Körper noch sagen, ich habe eh ein bisschen was noch im Blut oder in den Zellen und irgendwann sagt er, jetzt ist es aber verbraucht.
Ja, das Einzige, was mich tatsächlich an der ganzen Geschichte irritiert hat, war das mit der subjektiv nicht wahrgenommenen Energie, weil entweder habe ich eine sehr placebo-starke Wirkung auf meine Klienten, aber ich kenne eigentlich kaum jemanden, der NMN supplementiert und nicht den Unterschied merkt.
Gibst du den Leuten NMN, also wie viele von deinen Klienten gibst du NMN und wie viele hängst du an die NAD-Infusion?
Also wenn ich könnte, würde ich alle an die NAD-Infusion hängen und sie danach mit NMN weiter supplementieren lassen. Da allerdings die Verfügbarkeit und teilweise auch die Bereitschaft, das Geld für die Infusion in die Hand zu nehmen, entsprechend variiert. Aber grundsätzlich ist es so, irgendwas auf dem NAD-Plus-Kreislauf ist, glaube ich, inzwischen bei 80% meines Klientels, also ja. Fix.
Und die Dosismenge, die du empfiehlst bei einem N, ist, schätze ich jetzt mal, eher bei 1 Gramm oder drüber als bei 250 Milligramm.
Ja, beziehungsweise ich bin tatsächlich sehr häufig so bei 800 Milligramm, aber die halt sublingual mit allem K-Wert für die Zähne, aber dafür kommt es halt deutlich besser
an. Das mit dem Zahnthema, das ist halt aber in Wahrheit so, als würde ich Vitamin C lutschen. Da habe ich dann eine große, sehr viel Säurelast im Mund. Da kann ich durch ordentliches Ausspülen, kann ich da schon wieder einiges in Ordnung bringen.
Nein, ich möchte nur nicht, dass unsere Hörer irgendwann 140 Jahre alt sind und davon 60 Jahre keine Zähne mehr hatten und das nur wegen uns. Deswegen erwähne ich es halt immer wieder, damit du auch morgen noch kraftvoll zubeißen kannst.
Genau. oder dass du diesen Werbespruch nicht brauchst.
Genau. War das Cookie nicht? Das war Cookie Dent. Ich dachte, das war Tierfutter. Ich war jetzt gerade bei Pal oder so. Egal. Damit er auch morgen noch kraftvoll zu beißen
kann. Da wäre die Zielgruppe falsch, wenn du sie in der zweiten Person Singular ansprichst.
Stimmt. Stimmt. Die Zielgruppe wäre zumindest nicht in der Lage, die Konsumentscheidung zu treffen.
Das ist richtig. Das ist richtig. Das ist eine Konsumzielgruppe, aber keine Kaufzielgruppe dann. Und aber wir haben dann am Ende haben wir natürlich dann die das Zubeißen, aber natürlich auch als versprochenen Produktbenefit, wo dann auch die Kaufzielgruppe vielleicht nicht immer begeistert wäre davon.
Von Postboten empfohlen. So, die dritte Studie ist jetzt tatsächlich so ein bisschen, das ist einfach nur ein Clinical Trial, das heißt, das ist noch nicht mal an dem Punkt angekommen, das ist wirklich der Riesen-Burner ist, also Nature wartet noch drauf, dass sie es veröffentlichen sozusagen. Aber es ist eine Studie, die mir wahnsinnig gut gefällt, die so nicht mehr 100% Biohacking ist, sondern eher schon ein bisschen Longevity und da auch noch Visual Longevity, also etwas, wovon wir beide ganz viel verstehen, aber nur bei anderen.
Mhm.
Also so, wie es mit dem jungen Aussehen so klappt.
Ja.
Allerdings ist es toll, weil es ist eine Photobiomodulationsstudie, also sprich eine Rotlichtstudie in dem Fall.
Mhm.
Und da ging es um das Thema Falten bzw. Faltenvolumen rund um die Augen.
Okay.
Und das ist jetzt tatsächlich insofern ganz spannend. Ich hatte neulich ein total tolles Erlebnis. Da habe ich beim Beauty Forum in München Vorträge halten dürfen und das Interesse war echt überschaubar am Thema Langlebigkeit, wenn es über mehr als Haarfärben hinausging. Und dementsprechend,
wirklich?
Ja, es war jetzt, es gab eine Vielzahl von Ausstellern, die ich eigentlich gerne mag, die sich da versammelt hatten. Deswegen war ich dann auch da und durfte da einen Vortrag alleine und den zweiten dann mit dem Peak Wolf halten, was dann tatsächlich schon sehr schön war, zwei bärtige Männer auf dem Beauty-Forum, das war ein Bild für Götter. Aber egal. Jedenfalls Longevity und Beauty wachsen zusammen und wenn es darum geht, die Falten aus dem Gesicht zu bügeln, dann sind wir da schon mittendrin. Und jetzt geht's eben darum, was konnte man da so tun.
Entschuldige, wenn ich da jetzt unterbreche, aber du bist bei einem Beauty-Forum, okay, und bringst das Thema Longevity ein und die Leute interessieren sich dort nicht wahnsinnig dafür. Das ist ja vollkommen Gaga, weil ich glaube ja, dass mittlerweile auch der dritte Friseurlehrling von links vom Salon Ottilia weiß, dass wenn ich gesund bin und ausgeschlafen bin und mein Nährstoffhaushalt passt, dass das dann mit der Haut auch anders ist.
Ja, wir schauen uns das mal an, wo genau da der Fehler im Storytelling gelegen hat, aber irgendwas hat nicht so richtig gut funktioniert. Aber wer weiß, wenn es die Veranstaltung in der Form nächstes Jahr nochmal geben sollte, vielleicht kann man es besser machen oder vielleicht bleibe ich einfach zu Hause und gehe um den Wendelstein spazieren.
Nein, so. Ich dachte, dass das Interesse der Leute ja eigentlich groß sein muss. Wie kann ich von innen heraus mein...
Die Kosmetik- und Beauty-Welt hat halt ganz viele Applikationen, die man ausprobieren muss und ganz viele Geräte, die man ausprobieren kann und ganz viele andere Dinge. Deswegen ab in die Beauty, so wie sie wirklich funktioniert. Fotobiomodulation, ja. Wenn Licht messbar wird, Mota et al. Mhm. 137 Frauen zwischen 40 und 65 Jahren haben teilgenommen. Wahrscheinlich kannte der Mota mich und hat gesagt, er will da keine Männer dabei haben, da funktioniert das nämlich nicht. Die bekamen Lichttherapie auf nur einer Gesichtshälfte, wahlweise mit Rot- oder bernsteinfarbenem Licht.
Okay.
Dabei ging es einzig und allein um 10 Sitzungen in 4 Wochen, also wirklich eine sehr geringe Dosis.
Ja.
Dieses Split-Face-Design ist natürlich total abgefahren, weil quasi jede Teilnehmerin ihre eigene Kontrolle hatte mit den beiden Seiten. Die Randomisierung fand statt, das heißt, es wurde welche Seite, welches Licht bekam, wurde zufällig zugeordnet. Mhm. Die Teilnehmerinnen wussten auch nicht, welche Wellenlängen aktiv waren. Das heißt, die hatten eigentlich keine Ahnung, was da so genau passiert.
Ja.
Sie haben mit 3D-Hautscans gearbeitet für das Faltenvolumen, haben die Hautfeuchtigkeit und die Elastizität gemessen.
Mhm.
Dann gab es noch einen Fragebogen für die subjektive Bewertung. Das war schon ganz schön krass, muss man jetzt tatsächlich sagen. Also das Faltenvolumen ist um 30-32% auf der behandelten Seite gesunken. Mhm. Die Hautfeuchtigkeit blieb unverändert. Aber es ist fix kein Placebo-Effekt, weil auf der unbehandelten Seite gab es keine Veränderungen, auf der behandelten Seite eben schon. Das ist krass. Und keine Nebenwirkungen aufgetreten, ist auch logisch. Das ist tatsächlich beeindruckend. Also 30% ist ordentlich.
Ja, das sieht man dann ja auch freiem Auge schon.
Das sieht man mit freiem Auge. Es ist wenig, was gemacht werden würde. Also 10 Anwendungen in 6 Wochen ist überschaubar.
Gar nichts, ja.
Das ist ein Mückenschiss. Dadurch, dass einfach das Ding ist statistisch robust, die Messung ist objektiv und das Studiendesign ist durch diese halbe Gesichtshälfte echt spannend.
Unbestechlich.
Das ist tatsächlich so. Klar, jetzt kann man sagen, kurze Studiendauer, man weiß nicht, was der Langzeiteffekt ist, aber anders als der Laser, mit dem sich der gute Johnson Brian sein Gesicht hat überarbeiten lassen, wird da nichts passieren, wenn die nächste Hautschicht kommt, das ist klar. Ja. Und es ist halt eine kosmetische Geschichte.
Also ja.
Klar, und Überraschung, wenn 137 Frauen an der Studie teilgenommen haben, dann ist halt kein Mann dabei.
Wir würden uns zur Verfügung stellen. Also wenn ich jetzt einseitig dann straff ausschaue und auf der anderen Seite nach wie vor so schlaff wie bisher, ich hätte dann endlich eine Schokoladenseite.
Würdest du das dann oberhalb oder unterhalb des Halses durchführen lassen?
Das würde ich dann, um mich nicht einer Zerreißprobe auszusetzen, würde ich es oberhalb.
Okay. Batman und Robin in einer Person. Das ist herrlich. Genau. Nee, also wie gesagt, ich finde das Ding echt schön. Erstens liebe ich ja Fotobiomodulation bekannterweise sowieso.
Mhm.
Zweitens finde ich es dafür, dass es eine kleine Studie ist, echt solide gemacht. Das heißt, man sieht, man kann auch mit wenig Budget was Vernünftiges erreichen. Und im Umkehrschluss musste ich da auch an diese Tracker-Geschichten denken, die dann quasi bei schlechter Lichtexposition ja veränderte Hautalterung in ihren Gesichtern.
Ja, diese Bilder gibt es ja von den Leuten, die immer in eine Richtung gefahren sind in Amerika und die immer auf einer Gesichtshälfte die Sonne hatten. Also die haben immer Halbmond gehabt.
Genau, und so wie das funktioniert hat, funktioniert es in die Gegenrichtung auch. Das heißt, bitte nicht beim Autofahren Rotlicht verwenden, aber finde ich toll. Also die hat mir wirklich Freude bereitet.
Eine Studie ist mir zuletzt aufgefallen, in die ich mich noch vertiefen werde. Psilocybin hat offenbar nicht nur Auswirkungen auf die mentale Gesundheit und Resilienz der Leute, sondern tatsächlich auch auf die Langlebigkeit. Also da gibt's eine relativ neue Studie dazu, wo ich nur eine Zusammenfassung gehört habe. Aber ich nehme mir vor, da ein bisschen genauer hineinzuschauen.
Super, ich freue mich auf das Langzeithai.
Genau. Wir hören uns am Freitag wieder, mein Lieber, und zwar zu dritt. Der Werner ist dabei. Du möchtest, glaube ich, also du kannst ihn viel besser vorstellen als ich.
Genau. Werner Ullrich ist tatsächlich eine ganz, ganz feste Größe in meinem Biohacker-Dasein. Werner Ullrich ist derjenige, welche der irgendwann mal nach Russland geflogen ist und den Professor Wladimir Kavinson seinerzeit im gleichnamigen Institut in St. Petersburg besucht hat und sich mit ihm angefreundet hat und in der Folge aus der IT-Branche, in der er ursprünglich mal war, in den Bereich der Bioregulatoren abgedriftet, hätte ich beinahe gesagt, rübergewandert ist und inzwischen quasi der Statthalter der gesamten Bioregulatoren in Europa ist und ein wahnsinnig liebenswerter Mann, der eine lange Lebensreise hinter sich gebracht hat und ganz viel rund um das Thema kurzkettige Eiweißverbindungen und deren Auswirkung auf den menschlichen Körper zu erzählen hat. Dementsprechend, das ist tatsächlich die saubere Version von Peptiden, die Version von Peptiden, wo wir nicht auf chinesische Fabriken angewiesen sind. Und ich glaube, Kavinson hat 300, 500, 800, Tausende von Studien mit seinen Bioregulatoren publiziert. Und dementsprechend super spannend. Ich freue mich riesig drauf. Insofern bis Freitag und bis dahin bleibt uns gewogen. Und dir, lieber Stefan, vielen lieben Dank. Und natürlich Newsletter und natürlich weiterempfehlen und bewerten und helft uns, dass das Ding noch größer wird. Dann haben wir alle was davon. In dem Sinne.
Genau. Herzlichen Dank. Bis Freitag.
Lieben Dank. Baba.
Das war die Biohacking-Praxis. Mehr davon findest du überall, wo es Podcasts gibt. Stefan Wagner schreibt im Magazin Carpe Diem eine Kolumne über Fort- und Rückschritte im Leben eines Biohackers. Andreas Breitfeld betreibt in München das europaweit einzigartige Biohacking-Lab. Mehr Infos dazu findest du auf www.breitfeld-biohacking.com. Hat dir unser Podcast gefallen? Dann freuen wir uns über deine Bewertung. Und noch mehr, wenn du uns weiterempfiehlst.